Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast Aue Bad Schlema hört. Das ist der Kulturkanal der großen Kreisstadt Aue Bad Schlema. Und heute soll es nicht nur kulturell werden, sondern auch ganz historisch, denn wir haben einen historischen Tag. Heinz Poller, der Stadtchronist, und Jana Hecker, die Pressesprecherin der großen Kreisstadt Aue Bad Schlema, die kennen sich damit natürlich bestens aus. Und liebe Jana, ich glaube, du hast uns schon ein Gläschen Sekt geöffnet.
Ja, liebe Katja, das ist auf alle Fälle ein Datum zum Anstoßen. Heute ein ganz besonderes Datum, nicht weil heute Donnerstag ist und wir unseren neuen Podcast freischalten können, sondern weil auch heute vor 847 Jahren ein ganz besonderes Ereignis stattgefunden hat.
Ne? Ja, und ich würde mal sagen, welches Ereignis das war, das wird uns jetzt der Heinz Poller verraten. Heinz, auch schon das Gläschen mit dabei und angestoßen?
Ja, schön angestoßen, und es ist auch ein wunderbarer Geburtstag, 847 Jahre Aue, 2023 feiern wir hoffentlich dann diese 850-Jahr-Feier. Die Siedler, die aus Franken und Thüringen aus der Zwickauer Gegend hier in den damaligen Miriquiddi vordrangen, baden dann am 7. Mai 1173 den damaligen Kaiser Friedrich I. Barbarossa um die Gründungsurkunde des Klösterleins Celle auszustellen. Das geschah dann auf dem Reichstag in Goslar.
Und ich glaube, Diana, die mag den Barbarossa ganz besonders. Warum eigentlich?
Ja, das ist so eine historische Figur. Man sagt auch Kaiser Rotbart. Da gibt's ja auch ganz, ganz viele Geschichten und Sagen drumherum. Ich glaube auch, sein Tod war damals sehr mysteriös. Also Kaiser Rotbart, Kaiser Barbarossa, das sagt, glaube ich, jedem was. Und dass ausgerechnet er die Urkunde unterzeichnet hat, die dann zur heutigen Stadt Aue Bad Schlema geführt hat, das ist schon irgendwo was Besonderes, ne?
Heinz Poller, die Urkunde, die gibt es noch, und wenn ja, wo gibt es sie?
Also es gibt einen Abdruck der Urkunde, die liegt in Dresden, und hier im Museum ist sie auch als Kopie einzusehen. Das Besondere auch an diesem Klösterlein, es ist immer ein kleines Kloster geblieben mit 8 Mönchen, daher der Name Klösterlein, und es war aber die erste Klostergründung in dem noch unbesiedelten Gebiet des Westerzgebirges. Als es stabil aus Stein gebaut worden ist, zuvor war es ein Holzbau, hatte ein Mönch in dieser Außenwand in den feuchten Putz ein Bild geritzt, ein sogenanntes Putzritzbild, was jetzt in nächster Zeit hoffentlich wieder nach Aue zurückkehrt. Es zeigt einmal den Kaiser Barbarossa, der einen Palmwedel in der Hand hält. Das bedeutet, dass er am Kreuzzug teilgenommen hat. Und wie schon unsere Jana gesagt hat, ist er dann verstorben, indem er in einem Fluss in der Türkei ertrunken ist. In der Mitte ist Maria mit dem Kind und rechts ein Bischof aus dem Mutterkloster Naumburg. Das Putzritzbild wurde dann 1881 bei Bauarbeiten gefunden und wurde freigelegt, und 1933 ist es dann abgenommen worden von der Außenwand und ist zurzeit in Chemnitz im Schlossbergmuseum im Original zu sehen. Eine Kopie befindet sich in der Friedenskirche, und wie gesagt, es sind alle Voraussetzungen getroffen worden im Klösterlein für die Heimkehr des bedeutendsten Bildes. Es zeigt ja auch, dass es mit der Unterschrift Martin Mefe, Martin hat mich gemacht, ist praktisch der Künstler erstmalig benannt worden von diesem Bild. Es ist sehr wertvoll, sodass die vorhergehenden Museen immer froh waren, dass sie es wieder losbekommen.
Weil sie Angst hatten, dass es geklaut wird, oder warum?
Ja, praktisch für Zerstörung. Man brauchte hier dann bloß irgendwas ranzuschmeißen oder mit Farbe zu verunschalten. Und wir haben jetzt die Beauflagung bekommen, in dem Klösterlein, in der Klösterleinkirche unten am Friedhof mit UV-Residenten Strahlung mit Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Also sind alles Voraussetzungen. Und die Versicherungssumme sind natürlich auch sehr enorm, weil es eben sehr wertvoll ist.
Jana, aber ich weiß, ihr als Stadt Auebad Schlema freut euch riesig, dass dieses Putzritz-Gemälde endlich wiederkommt. Und auch du hast dich ja intensiv so ein bisschen damit beschäftigt.
Ja, da kommt man eigentlich nicht drum rum, wenn man sich mit der Stadtgeschichte von Aue und Stadtgeschichte vom Westerzgebirge generell mit der Geschichte beschäftigt. Dieses Putzritz-Gemälde ist natürlich ganz besonders wertvoll und auch natürlich empfindlich. Es sind da enorme Auflagen vorhanden. Aber lass uns nochmal zurückgehen zu den Mönchen. 8 oder 9 Mönche hier allein im tiefen, dunklen Wald. Heinz, die haben ja nicht nur Putzritz-Gemälde in feuchte Wände gemacht. Vielleicht haben die auch Bier gebraut, vielleicht, ich weiß es nicht, stell mir das gerade so vor, da sitzen hier, wie viel waren es, 9 oder 8?
Acht
arme kleine Mönche, die sitzen hier allein im tiefen, dunklen Wald. Einer kommt dann auf die Idee, der hieß Martin, der hat da ein Kunstwerk geschaffen und stell mir gerade so vor, was sie sonst noch so alles gemacht haben. Also meistens haben die in den Klöstern ja dann auch irgendwo Bier gebraut und kulinarisch waren die auch vorn dabei. Du merkst schon, wo ich drauf raus will, Heinz, ne?
Ja, also das stimmt. Die Augustiner, das waren diese Mönche, haben auch Bier gebraut. Es war ganz klar, es war ja zur damaligen Zeit eigentlich ein Grundnahrungsmittel. Und in den Akten
ist es doch auch heute noch, oder?
Ja, bloß damals durften das auch die Kinder trinken, denn da drin wurde dann das Brot eingebrockt. Und dadurch hat man ja nicht so einen großen Alkoholgehalt gehabt wie heute. Der Prior lag mit Zipperlein, zu sagen erst die alten Akten, im Kloster, als die Bauern damals das Kloster stürmten und haben das Bier in den Kellern ausgesoffen. So klingt es oder so steht es in den Akten. Die hatten natürlich auch noch bessere Sachen vor. Sie hatten an den Hängen des Zellerberges Wein angebaut und in der Zwickauer Mulde gab es auch große Fische. Man redet von mindestens 30, 40 Zentimeter lang.
Also das waren nicht nur Mönche, das waren Genussmenschen.
Das könnte man so sagen. Das könnte man sagen, Genussmenschen, nicht nur jetzt auf dem, sagen wir mal, Sektor des Geistlichen, sondern auch des Genüsslichen.
Ja, und in dieser alten Tradition, also ich stelle mir gerade vor, auch Weinanbau am Zellerberg, das ist natürlich
ganz neue Perspektive.
Das sind ganz neue Perspektiven. Das ist der sonnigste Hügel ist, glaube ich, wirklich der Ortsteil Zelle. Ne? Das ist genau. Tatsächlich so. Dort scheint den ganzen Tag die Sonne hin. Kann ich mir gut vorstellen. Wir wollen mal die Leute jetzt nicht auf Ideen bringen, denn worauf ich eigentlich hinaus will, das sind ja wirklich, dass wir zwar froh sind, dass es jetzt wieder Erleichterungen gibt, aber wo es ganz wichtig wäre, dass da wirklich irgendwann wieder was losgeht. Das ist, um mal gemütlich mit jemandem zusammensitzen und ein Glas Wein trinken zu können und wirklich vielleicht mal im Freisitz auch ein Gläschen Sekt oder auch ein Bierchen zu trinken. Das sind die Gaststätten. Und der Heinz Poller, das kann ich jetzt mal verraten, der hat da einen schönen Stadtrundgang immer mal gemacht. Aue hat ja wirklich eine ganz, ganz alte historische Gastrokultur. Ne? Da hatten wir eine Menge Gaststätten, da ist heute noch davon die Rede und die gibt es schon seit mehreren 100 Jahren nicht mehr. Und der Heinz Poller, der weiß nämlich ganz genau, manchmal denke ich, der war früher schon mit da. Also da ist viel älter.
Das ist sein drittes Leben.
Ja, ja, ja. Also der weiß da auch wirklich schöne Anekdoten und schöne Geschichten zu berichten. Und da würde ich gerne mal dazu fragen, Heinz, hast du uns da was Schönes mitgebracht aus deinem Stadtrundgang?
Ja, also wie gesagt, ich hatte mich vor Jahren mal hingesetzt, um einen Vortrag im Museum zu halten über Auer Gaststätten. Und nachdem ich die 8. DIN A4-Seite vollgeschrieben hatte, dachte ich, bin schon bei der 75. Gaststätte, die es einst hier in Aue gab, in einem Zeitraum von 100 Jahren. Es begann damals schon mit dem Bierkrieg, der zwischen Niederpfannstiel und Lösnitz stattfand. Dort hatten die Schmuggler eine Brücke gebaut über das Schwarzwasser und haben das ausländische Bier, das Lösnitzer Bier, getrunken. Und Frauen hatten es sogar unter ihren Röcken geschmuggelt in Kannen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht dadurch die bekannte Bezeichnung Zwickelbier stammt.
Du gehst davon aus, dass es nicht davon stammt?
Dass es nicht davon stammt, genau. Aber wie gesagt, es war ja so, dass das Bierbrauen ja bisher immer die Arbeiterfrauen war. Denn bis die Hefe erfunden wurde, war ja das Bier ja sehr dünn. Das konnte auch von Kindern getrunken werden. Und um aber jetzt Geschmack zu bekommen, auch Wirkung, hatte man Giftkräuter mit hineingemischt. Und dadurch sind auch welche gestorben, weil manche es zu gut gemeint haben. Und dadurch kam dann das Reinheitsgebot, wo dann festgelegt worden ist, nur noch Wasser, Hopfen und Malz. Und wenn jetzt einer falsch gebraut hat und unter Aufsicht musste er das wieder wegschicken, dann hat das ganze Dorf laut gerufen vor Schrecken, bei ihm ist Hopf und Malz verloren gegangen.
Daher kommt also diese Aussage, also bei dem ist Hopfen und Malz verloren.
Ja. Genau. Und es ist genauso mit dem Biergarten. Die Biergarten, der Name, woher stammt er? Um das Bier besser zu lagern, Kühlgeräte gab es ja früher nicht.
War es in alter Baum, habe ich mal gehört.
Ja, hatte man das Eis im Winter aus den Deichen geschnitten, hatte in der Erde gelagert. Um das aber vor Sonne zu schützen, hatte man Kastanienbäume gepflanzt und darunter hat man sich dann gesetzt, Bier getrunken und das war eben die Erfindung des Biergartens. Aber das war schon früher, auch um 1900 herum, auch gar nicht einfach für die Gastronomen, sich privat zu machen, zum Beispiel um jetzt Bier auszuschenken. Alkoholfreie Getränke, Kaffee und so, das war alles kein Problem. Das hat der Rat der Stadt genehmigt. Aber wenn es ums Alkohol trinken ging wie Bier, dann war das schon ein bisschen ein Problem. Und daher hatte auch zum Beispiel der Wirt von der Dürren Henne in Alberoda beantragt, dass er doch Bier ausschenken darf. Das war etwas abgelegen. Übrigens, der Name Dürre Henne, so steht es im Archiv, hat der Sohn des letzten Wirts geschrieben. Die angeblich sollen die napoleonischen Soldaten dort eingekehrt sein und haben nichts weiter gefunden als eine Dürre Henne. Wie weit das natürlich stimmt, ist fraglich, aber es klingt zumindest gut. Er hatte dann auch versucht, Damenbedienung zu bekommen, damit mehr Männer ins Wirtshaus gelockt werden. Aber das war auch gar nicht so einfach, weil die anderen Wirte gesagt haben, das sind keine richtigen Wirte, die Damenbedienung wollen. Die sind bloß zu faul, selber etwas zu unternehmen. Und da kann ich jetzt mal ein paar Gaststätten vorstellen. Zum Beispiel die Lederschürze. Die Lederschürze, die befand sich dort, wo jetzt die, an der Schwarzenberger Straße, wo jetzt die Nikolai-Passage ist. Das war die Frau Fischer. Der Name Lederschürze stammt davon, weil sie vorneweg oder nebenbei noch ein Materialwarenhandel betrieb. Und wenn jetzt jemand was haben wollte, Öl oder Maschinen oder Werkzeuge, dann hat sie sich ihre Lederschürze übergezogen. Und das war praktisch dann der Grund, warum die Gaststätte, die eigentlich Tunnel hieß, Lederschürz heißt. Da drinnen verkehrten auch die italienischen Arbeiter, die den Eisenbahntunnel in Bogau bauten. Mir fällt jetzt gerade ein, dass auch noch Namen aus dieser Zeit in unserer Gegend populär sind, wie Caldarelli und so. Das stammt aus dieser Zeit. Und sie war natürlich auch nicht auf den Mund gefallen, als zum Beispiel ein Schneeberger Gast kam und hat gesagt, ja, in Schneeberg ist die Intelligenz, wir haben eine Lateinschule. Dann hat sie gesagt, okay, ihr habt die Lateinschule, wir haben aber das Geld, weil ja Aue die Industriemetropole war. Als sie dann gestorben war, hatte fast ganz Aue daran Anteil genommen. Das war also praktisch eine ganz markante Person. auch der Ratskeller, der im alten Rathaus war, das alte Rathaus, das stand ja auf dem Markt, bevor es weggerissen worden ist, hatte dann praktisch Tanzveranstaltungen zwar veranstaltet, aber es war immer etwas kompliziert, weil der Boden des Tanzsaals ziemlich geschwankt hat, wenn es besonders wild zuging. Und dadurch konnte man auch nicht mehr so die ganze Sache für die Bevölkerung anbieten. Und so wurde es dann abgerissen. Der Blaue Engel zum Beispiel, fällt mir gerade ein, der wurde dann ja dann 1663 als Gasthof am Markt errichtet. Und da im alten Ratskeller, was da ja im alten Rathaus war, besser nicht untergebracht werden können die Gäste, weil tagsüber viele Zechen der Einwohner der Stadt Aue im Ratskeller sich aufhielten, war es natürlich im Blauen Engel oder den damaligen Rehms Gasthof sehr bequem und fein säuberlich ging es dort zu. Das war natürlich das Aushängeschild. Übrigens fällt mir gerade ein, am 21. Oktober 1958 war hier die erste Milchbar des Kreises Aue eröffnet. Und in einem Beschlussprotokoll vom Rat der Stadt 1960 steht, ich lese vor, ab Monat März wurde im Blauen Engel eine neue Handelsmethode angewandt. Das Sonntagsessen, Freihaus. Das Neue dabei ist, dass sonntags in kleinsten Mengen Speisen, Getränke und Gebäck frei Haus geliefert werden. Speiseangebote mit Preisangaben werden wöchentlich am ersten Fenster links neben dem Eingang zum Blauen Engel ausgehängt. Dann die nächste Gaststätte, die mir so einfällt, das ist der Bürgergarten. Die Jüngeren werden das vielleicht von ihren Eltern oder Großeltern wissen, dass dies unter dem Namen Treff in die Geschichte einging. Dort wurden dann in den 60er Jahren die ersten Miniröcke vorgeführt. Es gab natürlich auch fliegende Biergläser. Und die Boogie-Woogie-Zeit war auch in der Zeitung sehr kritisch betrachtet. Und ich lese da mal aus dem Archiv was vor. In letzter Zeit veröffentlichten wir mehrere Kritiken über die Boogie-Woogie-Unkultur in einigen Tanzgaststätten unseres Kreises. Da es sich dabei meistens nur um einen gewissen Teil Jugendlicher handelt, die ihre affenähnlichen Tänze aufführen und sich so benehmen, als wären sie die alleinigen Herren, ist es notwendig, dass die Gaststätten leider ganz energische Maßnahmen ergreifen, um diese Samba-Jünglinge erkennbar an Nagedei-Zierschlipsen und dreistöckigen Elefantenbotten aus dem Saal zu befördern. Das war natürlich dann die Reaktion der damaligen Zeit auf die modernen westlichen Tänze. Ja, es gibt dann natürlich auch noch weitere interessante oder lustige Sachen zu berichten über die Zentralhalle. Die Zentralhalle, die war neben dem ehemaligen Amboss in der DDR-Zeit, heute wo dort die Eisbar ist oder wo man Eis essen kann auf dem Markt. Und zwar hieß die Zentralhalle, dieses Haus wurde auch im Volksmund Krolloper genannt. Da das Haus durch das darin befindliche, Freudenhaus wäre etwas zu überschwänglich genannt, etwas anrüchig war und die Frauen krollten dann ihren Ehemännern, wenn sie dahinter kamen, dass diese dort gewesen sind. Das war nicht nur das einzigste Haus, wo dann die Männer einkehrten und dann hinterher mit Eifersuchtsszenen zu Hause ihr Leben aushauchten. Denn Max, der Auer Obst- und Gemüsehändler Max Müller, der hat bei der schönsten Sache der Welt sein Leben verbürgt.
Und das steht im Archiv.
Und das steht im Archiv.
Das ist ja unglaublich. Katja, überleg dir das mal. Das ist der Obsthändler. Egal, was der in seinem Leben gemacht hat, aber damit ist er in die Annalen der Geschichte eingegangen. Ist doch manchmal ungerecht, oder?
Oder schön.
Na, für den Gemüsehändler war es mit Sicherheit dann, ja, Heinz. Das sind wirklich spannende Geschichten und ich könnte wahrscheinlich noch ewig zuhören, Katja, du auch, ne? Wirklich lustige, schöne Sachen, aber unser Podcast neigt sich, glaube ich, dem Ende zu, ne?
So ist es leider, denn wir haben mal festgelegt zwischen 20 und 30 Minuten, viel länger wollen wir nicht, können wir nicht, denn das ist so eine gute Zeit, kann man zur Arbeit fahren oder sich duschen und nebenbei laufen lassen. All das ist möglich.
Jetzt enden wir aber ausgerechnet mit dem armen Gemüsehändler. Heinz, hast du denn noch was Positives? Jetzt so eine ganz lustige, schöne Geschichte. Ich weiß zum Beispiel, weil wir einmal bei diesem Thema sind, dass dort, wo später das Modehaus Annett, wo jetzt ein großer Sportausstatter seine Filiale hat, dass dort früher auch eine Gaststätte war und oben drüber war eine Frauenarztpraxis. Oder wie war das?
Genau, und zwar in diesem Haus, wo ja heute Intersport ist, war ja das bekannte Café Rath. Das war ein großes Kaffeehaus, wo auch viele Kurgäste aus Oberschlema hierher pilgerten, um hier zu tanzen. Aber oben drüber war eine Frauenklinik. Dort waren die Wöchnerinnen untergebracht und der Arzt hatte praktisch Probleme mit der angeblichen lauten Jazzmusik und hatte den Rat der Stadt gebeten, er sollte dieses abmahnen bzw. zu verbieten. Der Besitzer von diesem Café Rath hat dann an die Stadt wieder geschrieben, dass er das nicht machen kann. Schließlich geht es hier um moderne Musik. Es sind keine Radau-Instrumente, sondern er kann jetzt keine klassische Musik nur anbieten. Und zweitens, die Einnahmen von Herrn Dr. Schuster rühren von zahlungsfähigen Kunden seiner Privatklinik her. Er aber müsse über 1.000 Tassen Kaffee verkaufen, um nur das einzunehmen, was eine einfache Entbindung bei Herrn Dr. Schuster kostet. Und so ging das hin und her, bis dann nun die Frauenklinik dann das Haus verlassen hat.
Und in welchem Jahr war das?
Das war so in 1926 rum in dieser Zeit. Da kam ja dann noch der Jazz auf, Saxophon, und das war natürlich für den Dr. Schuster und angeblich für die Wöchnerin viel zu laut.
Ist auch schon wieder fast 100 Jahre her.
Genau, wollte ich gerade sagen, ist fast schon wieder 100 Jahre her und es lohnt sich auf jeden Fall mit Heinz Poller mal eine Stadtführung zum Thema Gaststätten zu machen. Steht schon der nächste Termin fest?
Naja, das momentan ist ja nichts möglich, Katja. Und sobald wieder alles hoffentlich irgendwann seinen normalen Gang geht, Heinz, da steht, denke ich, dem Ganzen nichts im Wege, oder?
Ja, genau, wie gesagt, das würde dann entweder im Herbst oder dann im Frühjahr. Ich hatte schon mal einen gemacht, der geht natürlich über 4 Stunden, um jetzt alle oder fast alle zu sehen und praktisch darüber berichten. Es ist natürlich jetzt auch in dieser Zeit nicht gerade positiv mit diesen ganzen Corona-Sachen für die Gastronomie. Aber ich sage mir immer, wenn jetzt das wieder gelockert wird, so sollte man doch wirklich immer mehr oder weniger mal einkehren, denn früher, wenn ich jetzt dran denke, als ich Kind war, mit meinem Vater zum Frühschoppen gegangen. Mein Vater hatte Klavier gespielt, bekam sein Bier, ich meine Bockwurst. Andere haben Skat gespielt. Diese Gaststättenkultur ist leider heute nicht mehr so. Das Vereinswesen ist auch nicht mehr das, was es einst mal war. Wenn man dran denkt, 1900 gab es 30 Kegelvereine und jede Gaststätte hatte eine Kegelbahn, um dann Leute anzulocken bzw. sie als Gäste zu gewinnen.
Heinz, darf ich mal fragen, in welcher Gaststätte oder wo startet ihr denn immer mit eurem Stadtrundgang und wo endet das? Und gibt es währenddessen dann immer auch mal was Schönes zu trinken? Gibt's ja. Da, nehmt ihr ein Fässchen Bier mit?
Na, das wäre dann zu anstrengend, das mit rumherzutragen. Aber ich habe angefangen, meist an der...
Ein Bollerwagen hilft da.
Ja, gut.
Zum Männertag.
Ja, also ich habe meist angefangen dort am Bahnhof, weil ja schon alleine um den Bahnhof herum gab es ja das Hotel Eiche, die war die ehemalige Zulassungsstelle, dann das Hotel Victoria, was weggerissen worden ist wegen Bahnhofsbrückenbau, das Hotel Erzgebirgischer Hof, was daneben stand, was das Reichsbahngebäude war, dann das Hotel Kaufmann, was der alte Landratsamt war an der Schillerbrücke, wo jetzt der FCE-Fan-Club drin ist. Dann ist Hotel Burg Wedin, das ist, wo zu DDR-Zeiten BMK-Verwaltung war auf der Bahnstraße und das chinesische Restaurant, ist Muldental, Hotel Deutscher Hof, was das Wasserwerk war. Also alles um den Bahnhof herum waren schon alleine dort eine genügende Anzahl von Hotels. War ja auch touristisch sehr bekannt. Und wenn ich dran denke, 1900 war das erste Wintersportfest. Da kamen 25.000 Besucher mit Sonderzügen nach Aue, nur um hier zu rodeln oder dann zu sehen, wie sie auf der Sprungschanze gesprungen sind.
So, ich würde mal sagen, Diana hat jetzt wirklich eingeschenkt. Wir kommen zum Ende, feiern heute den Stadtgeburtstag, 7. Mai 2020. Und sagen Prosit. Und vielen Dank, Heinz Poller, dem Stadtchronisten. Bitte.